Du bist heute, aber
Heute
du
geht's
bist ja
rund.
schon mal in Topform. Das wird ja eine. Kommen Sie denn? Also ich möchte ja nicht sagen, aber diese Kamera, dieser Blickwinkel von unten ist jetzt nicht schmeichelnd bei dir. Es hat einen Grund, dass sich diese ganzen Instagram-Bitches von schräg oben fotografieren. Sag mal, Royce, ist das eine Royce the 5'9 Mütze? Wahrscheinlich nicht.
No.
Royce Gracie natürlich.
Wie kann ich es dir am besten zeigen?
Royce Gracie, oder?
Ja. Number one. Jiu-Jitsu.
Also ich muss ja sagen, in der Hinsicht bin ich natürlich ein alter Experte, weil da hast du wahrscheinlich, warst du da überhaupt schon auf der Welt? Ich kann dir sagen, wann es war. Ich kann dir genau sagen, wann ich die Ultimate Fighting, die ersten drei Ultimate Fighting Dinger mir im Blockbuster in Atlanta, Georgia geliehen habe. Und es war 1995, also genau 25 Jahre her. Wie alt warst du da?
6 Jahre alt, Herr Jordan. Und ich habe mir damals nicht... Nee, Quatsch, da war ich 16. 16
war ich da. Reingelötet.
Ich hab mich einfach mal 10 Jahre jünger gemacht. Ich war 16. Mann.
Ich weiß noch.
1996 hast du gesagt.
Weißt du, was wir gemacht
95.
haben?
95 war
damals
ich 15.
Damals gab es ja noch kein Internet. Oder vielleicht, nee, ich glaube, es gab noch kein Internet 95.
Doch, doch. Und da gab es schon Internet. Also natürlich jetzt nicht so, wie man das jetzt heutzutage kennt. Aber es gab schon Internet.
Nein, es gab vielleicht irgendwo, dass irgendwelche... Warte mal kurz.
Internet gab es schon Ende der 80er.
Ja, genau. Irgendwelche Militärbasen oder Hochrechnungsdinger.
Nein.
Ich meine jetzt available.
So 93 ging das los, 100%.
General. Oh, also ich weiß, dass ich bei meinem Abi niemand irgendwas mit Internet gemacht hat.
93, 94, sage ich, ging das los. Also 95 gab es auf jeden Fall in Deutschland
schon. Ist natürlich
schon
klar, dass hier alles so fucking. Who is the. In audience measured how. Aber das ist einfach scheiße.
Ich habe recht gehabt.
Nein, hast du nicht, weil ich sehe ja nirgendwo. Es steht ja nirgendwo. Ich habe jetzt gar nichts reingeschrieben, wo dir recht gegeben wird oder eben nicht.
Also ich kann dir,
aber ich weiß
kann dir
noch,
wirklich sagen, 95 gab es schon Internet.
Es gab schon Internet, aber es hat niemand genützt. Es gab
doch,
nichts.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein,
nicht
ich kann
so
dir sagen.
Wie du dir das jetzt vorstellst, natürlich klar, aber ich kann dir wirklich versichern, dass es 95, 96 schon, also kommerziell genutztes Internet gab. Also da gab es schon ganz normale Windows-PCs, die du mit Internet betreiben konntest.
Ja, und wo du genau 20 Seiten, also natürlich gab es Internet, aber es hatte keine Sau, hat gesagt, schreib mir eine E-Mail.
Nein,
kein
das
Mensch.
Nicht.
Es gab kein Internetcafé in Deutschland.
Nein, 1905, das gab's
genau.
Nicht.
Pass auf, ich guck mal ganz kurz.
Da ist aber Deutschland echt ein schlechter Gradmesser, weil da gab es die ersten funktionierenden Internetcafés, weiß nicht, so 2001 als der Rest der Welt.
Das ist auch wieder völliger Schwachsinn.
Ich weiß doch, ich mach's doch absichtlich, weil ich so unzufrieden bin als Deutscher mit den
Ich sag jetzt nicht, wann das erste ist, sonst kriege ich schlechte Laune.
Was denn?
1994 gab es das erste Internetcafé. Ja, ist der Bestand an der Seite. Ich meine, es ist auch lustig, es gibt ja gar keinen Internetcafé wahrscheinlich mehr.
Doch, tatsächlich gibt es noch welche. Also bei mir hier in der Nähe gibt es definitiv noch eins. Allerdings weiß ich da nicht genau, ob das...
Ich sehe jetzt gerade, das Internetcafé lebt. Ah gut, ist von 2016.
Ja, und jetzt wird es wahrscheinlich gerade endgültig aussterben, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass du Internetcafés aktuell betreiben kannst.
Ja, jetzt sowieso nicht. Aber was soll ich sagen? Ich weiß noch, da gab's was. Wir wussten, wir konnten niemandem, sagen wir mal, konnte auf Facebook gespoilert werden. Niemand konnte irgendwie dieses Wissen haben. Es sei denn, man hätte sich eine UFC-Zeitschrift gekauft. Ich glaube, damals war das einfach noch. Das war wirklich Schmuddelkacke damals.
Ja, nee, das kannte ich in den 90ern absolut null.
Und wir haben es gesehen, bei Blockbuster konnte man sich die ersten drei leihen, 1995, vielleicht waren es auch vier, ich weiß es nicht mehr. Und wir haben uns die geliehen und haben Bon geraucht und ich weiß noch, dass da dieses Ding passiert ist, dass ich mein, dass ich die Bong immer. In Amerika gibt's ja diese promotional beverages, ja, die du dann auch zu Hause im Schrank stehen hast, so dicke, feste Plastikbecher, ja, die dann vielleicht einen Dollar oder zwei Aufpreis kommen. Hey, ist das jetzt jedes Mal, dass du hier deine Deppenflöte auspackst? Aber ich lasse es mal geschehen. Auf jeden Fall.
Wie soll ich denn sonst rauchen, deiner Meinung nach?
Gar nicht, während wir casten, aber gut.
Ja, sagt der immer frisst, isst, rülpst und furzt.
Ich habe jetzt das erste Mal in diesem Cast habe ich zwei Nüsse mir erlaubt zu essen. Weil ich selber nur eine Nuss habe. Aber pass auf. Und da habe ich dann irgendwann aus Versehen diesen Becher mit dieser, wo wir immer wieder so ein bisschen Cola nachgeschüttet haben, damit es nicht irgendwie Glut entsteht, diesen Becher mit dieser dicken schwarzen Pampe von 3 Tagen Bong-Töpfchen aus Latschen, habe ich so einen vollen Schluck im Mund gehabt. Boah. Weil ich mich vergriffen habe im Becher. Aber was haben wir gemacht? Wir haben gewettet. Da niemand wusste, wie das Ding ausgeht, haben wir gewettet. Und beim ersten Mal, das Geile war, die wurden dann so vorgestellt. Und dann sah man halt immer so ein Promotional-Video. Und dann hat man, wenn man dumm und naiv war und eben noch nichts mit UFC zu tun hatte, hat man immer gedacht, umso mehr Kung-Fu oder Striker, umso gefährlicher. Und dann haben wir schon doof geguckt, als dann der Gracie gewonnen hat. Und der hat ja jedes Mal gewonnen. Also natürlich, am Ende hat niemand mehr gegen den Gracie gesetzt. Da waren dann eher die Kämpfe spannend, wenn irgend so ein Boxer, der dann übrigens auch so echt so seine Boxhandschuhe angezogen hat, gegen, was weiß ich, einen Kung-Fu-Typen gekämpft hat. Da wurde es dann wieder spannend. Aber das ist unglaublich spannend, weil wir haben dann mal Dollars auf den Tisch gelegt, einfach so einen Kampf sich anzugucken, wenn man praktisch die Gegner mit auf der Couch hat und es um das Geld geht, was auf dem Tisch liegt. Das war einfach unterhaltsam.
Fun Fact, bei UFC 3 hat eben nicht Royce Gracie gewonnen, weil er sich verletzt hat.
Stimmt.
Im Kampf gegen Kimo. Und dann ist Steve Janum eingesprungen, der dann völlig überraschend gegen Harold Howard damals gewonnen hat.
Man muss aber kurz dazu sagen, für die Leute, es war damals so ähnlich wie K1. Da war ein Ultimate Fighting Championship, war praktisch fing mit einem, ich glaube, mit einem Achtelfinale an praktisch.
Es gab Viertelfinale, du hast richtig gesagt. Zuerst gab es das Viertelfinale, es gab 8 Kämpfer, aber es gab im Vorfeld nicht gezeigte Vorausscheidungskämpfe. Also die waren meistens
nicht
auf der DVD oder auf der.
Aber was es halt heute nicht gibt, ist, dass du mehr als einen Kampf am Abend absolvieren musst. Und Royce Gracie hat, glaube ich, auch nicht verloren. Er hat sich eben verletzt.
Genau.
Und konnte deswegen bei der nächsten. Wie man es auch bei K1 immer mal wieder mitgekriegt hat, dass dann einer, der echt gut gekämpft hat, auf einmal ersetzt wurde im Finale und man dann total enttäuscht war. Hast du übrigens K1 mal geguckt?
An
Neujahr, Eurosport. Das fand ich immer.
Zu Eurosport.
An Neujahr war das geguckt. Immer hier in Holland, das wie ein Feiertagserlebnis.
Ja, das ist ja das sowieso anzugucken. Das Interessante, wie begeisterungsfähig die Holländer sind für Kampfsport. Also gerade so K1, Kickboxen im Allgemeinen. Das hat ja einen relativ hohen Stellenwert in den Niederlanden und das merkt man ja auch, wenn man jetzt mal anschaut, wer die Weltspitze dominiert. Ja, das sind ja meistens dann wirklich, entweder sind es Holländer oder...
Rico Verhoeven ist, ich frage mich, ob der nicht auch mal mit der UFC liebäugelt, weil es da einfach mehr Geld gibt wahrscheinlich.
Er hat schon trainiert, er hat also...
Echt?
Der hat durchaus schon mit dem Gedanken gespielt, hat er jetzt am Wochenende auch wieder einen Kampf gewonnen und ist jetzt, glaube ich, seit...
Aber den Kickbox-Kampf.
Bei Pride war das, Glory 77 oder was das jetzt war. Und das Krasse ist halt, der ist jetzt wirklich seit...
Ewig ungeschlagen.
Ja, ewig ungeschlagen, genau. Also ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber es ist wirklich sehr, sehr lang. Ich glaube, das letzte Mal, dass
er... Ich hätte ja immer gerne Badr Hari auf der UFC gesehen, weil Badr Hari so ein scheiß... Also der ist so ein Polarisierer. Entschuldigung, ich bin hier voll reingegrätscht. Und so aggressiv und Badr Hari hat halt auch so... mit so viel Aggression getreten. Ich weiß nicht, ob du Badr Haris Kämpfe dir mal angeguckt hast.
Ja, ich habe von dem einige gesehen.
War immer... Er konnte sich halt nicht im Zaum halten. Der hat ja oft einfach auch noch reingetreten, wenn einer am Boden war. Aber wenn der diese Klatscher, wenn der so ein leider halt immer hier auf so Rippenhöhe hat er sehr viel, so Beckenhöhe. Aber das hat der Typ, der wäre in seinen besten Jahren gut in der UFC aufgehoben gewesen, als Striker zumindest. Aber er ist jetzt schon nicht mehr. Der hat ja zweimal gegen Rico verloren. Und beim zweiten Mal war, glaube ich, meines Erachtens nur ein Cash Grab so schlecht, wie der da performt hat. Und da hat er vorher aber auch die Fresse wieder so weit aufgerissen und ja.
Also wenn wir schon über MMA wieder reden, ja, und viele wahrscheinlich denken, oh nee, geht das schon wieder los, keine Sorge, heute gibt's keine Kämpfe großartig zu besprechen, aber wir haben letzte Woche was vergessen, das könnte vielleicht sogar interessant sein für die Leute, die sich jetzt mit dem Sport an und für sich ja überhaupt nicht auseinandersetzen und auch kein Interesse daran haben, und zwar sollte ja eigentlich auch ein Deutscher kämpfen. Das haben wir ganz vergessen zu besprechen letzte Woche. Und zwar, der Name lässt nicht unbedingt darauf schließen, aber das ist ja nichts Besonderes. Otman Asaitar sollte ja auf dieser Card gegen Matt Frivola, meine ich, kämpfen. Jetzt muss ich den Namen nochmal richtig sagen, es hat sich gerade angehört, als ob ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Zahn verloren habe. Matt Frivola. Und Otman hat auf sich aufmerksam gemacht, ich weiß nicht mehr genau, welche Card das war, aber das war ein spektakulärer Knockout, gegen Timo Packalen, den kennt man vielleicht auch in Europa noch, ist ein finnischer Kämpfer, und danach gegen diesen Worthy, ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt, aber irgend so ein Typ halt, den er spektakulär zu Boden geschickt hat in der ersten Runde.
Aber ist er deutsch, weil er hat eine marokkanische Flagge gehisst, und meines Erachtens genau. Sind die Marokkaner immer Marokkaner, die können gar nicht
eine andere Nationalität annehmen. Er tritt unter deutscher Flagge an, ja. Also er ist okay. Auch deutscher, ich glaube zumindest, er ist deutscher Staatsbürger und marokkanischer, also er hat doppelte Staatsbürgerschaft, weil er ist in Köln geboren, soweit ich weiß, also es ist jetzt kein
praktisch, Alter, ich gucke mir gerade einen Kampf an, der ist nicht schüchtern.
Nein, das ist ein Chaot im Ring, und das meine ich positiv, absolut spektakulärer Kämpfer, und der sollte eben jetzt auch in Abu Dhabi auf dieser McGregor-Card auf der Main-Card kämpfen. Das ist natürlich eine Riesenchance, um weltweit Beachtung zu finden, und der wurde entlassen von der UFC, kurz vor dem Event. Hast du das mitbekommen?
Wieso das?
Ja, das ist also fast schon ein Thriller schlechthin, was da passiert ist. Und zwar, es gelten ja ganz strikte Hygieneregeln in diesem, ich glaube, es heißt W, dieses Hotel da in Abu Dhabi, wo die Kämpfer untergebracht wurden, weil eben wegen Corona und so, kann man sich ja schon vorstellen. Und alle, die rein dürfen, müssen natürlich vorher einen Corona-Test machen und kriegen dann so ein Bändchen, das praktisch ihnen den Zutritt zum Hotel erlaubt. Also ich weiß nicht genau, ob es genau so ein billiges Plasteband ist, wie man manchmal in solchen All-Inclusive-Bunkern bekommt. Das kennst du ja wahrscheinlich, also bestimmt schon mal gesehen. Ja. Oder ob das ein bisschen mehr Hightech ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe das Band nicht gesehen. Auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Der Ottmann und sein Bruder, auch ein MMA-Kämpfer, haben ihre Bändchen genommen, durchgeschnitten und zwei Bekannten gegeben. Die wiederum haben die Bändchen genommen und haben sie mit Kleber, heißt es, ich weiß nicht, ob es Klebestreifen sind oder wie auch immer, so präpariert, dass es aussieht, als hätten sie diese Bändchen praktisch ganz legal am Handgelenk, sage ich jetzt mal.
Und ja, dann, klar, alter Trick, den man früher auch so, hey, bist du Backstage, komm, gib mir dein Bändchen und so,
deswegen, dann komme ich auch deswegen rein. Deswegen wundere ich mich ja, also sollten es wirklich diese billigen Plastebändchen sein, dann muss hier auch die UFC definitiv noch ein bisschen Shitstorm eigentlich ernten, weil du kannst ja nicht, also wenn du so hohe Standards hast, dass es aufgrund von Corona möglichst wenig Leuten ermöglicht werden soll, ins Hotel zu kommen, dann kannst du nicht mit so einem billigen Plasteband da ankommen. Das weiß ja nun wirklich jeder, wie man die relativ schnell weitergeben kann. Nö, eben
scheinbar kann man es ja nicht so einfach.
Ja, wie gesagt, ich müsste jetzt wissen, ob das wirklich so ein Band war oder ob es vielleicht sogar ein Band war, dass es gibt doch...
Ja, weil so oder so, er ist erwischt worden.
Pass auf, wie er erwischt wurde, Philipp. Jetzt wird es ja spektakulär.
Ich finde sie geil. Bitte lass dir Zeit mit der Geschichte. Ich finde sie jetzt schon super. Tragisch und super.
Jetzt pass auf. Auf jeden Fall, die zwei verschaffen sich Zutritt zum Hotel, halblegal. Und dann wird's wirklich, ich sag mal, fast so eine Art Mission Impossible. Der eine, ich weiß nicht genau, was der andere macht, aber der eine.
Du meinst die beiden Freunde von ihm, die genau, sich das Ding erschlichen haben.
Genau, okay. Der eine von diesen beiden Freunden hat eine Tasche dabei. Über dessen Inhalt wurde nie gesprochen. Da wird auch wirklich viel Gewese drum gemacht. Die einen behaupten, da wären Drogen drin. Dann hieß es, da waren Waffen drin. Dann gibt es auch ganz konservative Schätzungen, die sagen, da war
vielleicht
einfach
so... Vielleicht hat man sie aufgemacht und es ist so hochgestrahlt. Aber nie hat jemand so gesehen, was es war.
Ja, da gibt es auch Leute, die sagen...
Ich hoffe, du hast die Referenz
gehabt. Ja, natürlich, Pulp Fiction. Es sei ein IV gewesen, also diese intravenösen... Kochsalzlösungen, die man früher nach dem Weightcut gerne genommen hat, um schneller zu rehydrieren.
Und ist aber doch nicht verboten, oder?
Doch, das ist inzwischen verboten. Was natürlich total dumm ist aus meiner Sicht.
Weil es nämlich viel gesünder ist. Es ist ja, viel besser, wenn die fit sind, wenn sie sich abgekocht haben.
Ich erkläre dir, warum es verboten ist. Natürlich haben das clevere Kämpfer für sich ausgenutzt und haben sich nicht nur Kochsalzlösungen reingeballert, sondern das Ganze noch mit etwas, ich sag mal, aufputschenden Mitteln versehen, so dass man da relativ einen hohen Dopinganteil wohl immer noch dabei hatte, wenn Kämpfer sowas zu sich genommen haben.
Hey, aber
haben.
Guck mal, ich kann auch Doping mir in ein Glas schütten, deswegen darf ich trotzdem an dem Abend noch Cola trinken, oder?
Soweit ich weiß, hat diese IVs den Nachweis, haben die so ein Stück weit erschwert. Aber nagel mich jetzt nicht genau fest. Ich müsste jetzt nochmal nachblättern, wie das damals genau erklärt wurde. Ich habe auf jeden Fall lange, lange darüber bei Ricky MMA gesprochen und habe das damals sehr, sehr gut natürlich erklärt. Und weiß es aber jetzt nicht mehr ganz genau, wie das damals vor 4, 5 Jahren war, als eben diese Regel eingeführt wurde, dass man diese IVs nicht mehr nehmen kann. Und also das ist eine Vermutung. Aber jetzt pass auf, er geht in ein Hotelzimmer. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das Hotelzimmer des Bruders war oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist einer von diesen beiden Typen mit der Tasche in ein Hotelzimmer gegangen. Von da aus dann auf den Balkon des Hotelzimmers und ist dann über mehrere Stockwerke Richtung Ottmanns Hotelzimmer über die Balkone klettert. Also wie du es dir in so einem Action-Movie vorstellst, ist er wirklich von Balkon zu Balkon gehüpft. Und Daniel Cormier...
Das macht man aber in der Regel nicht, wenn man nur eine Kochsalzlösung hat, oder?
Das ist schon merkwürdig, weil Daniel Cormier hat danach auch gesagt, das ist einer der Kommentatoren, ein ehemaliger Heavyweight- und Light-Heavyweight-Champion, der meinte so... Alter, wenn du auf diesem Balkon stehst, kein Mensch kommt auf die Idee, da von Balkon zu hüpfen. Das ist einfach total irre, was die gemacht haben. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das nur 50 Zentimeter
übrigens
sein.
Einer der sympathischsten Typen, Daniel Cormier, wenn ich das mal kurz sagen darf.
Darfst du
auch
kurz
wenn
sagen.
Ein extrem ekelhafter Fettsack war. Entschuldigung, weiter.
Darfst du kurz sagen. Also jedenfalls ist er von Balkon zu Balkon gehüpft und wurde dann vom Sicherheitsteam irgendwann mal erspäht. Und dann wurde er, ich weiß nicht, ob der dann verhaftet
wurde. Wie viele Balkone haben ihm noch gefehlt? Also dass man
das,
weiß.
Das weiß man alles nicht. Man weiß nichts Genaues, weil Dana White sich da auch relativ bedeckt gehalten hat. Er hat nur gesagt...
Dann tippe ich nämlich übrigens auf Doping, weil Dana White natürlich ihm das unglaublich unangenehm ist, jedes Mal, wenn wieder einer seiner komplett allgedopten Kämpfer erwischt wird.
Ja, er hat auch gesagt, der Ottmann ist genug bestraft, dass er jetzt halt entlassen wurde, weil es natürlich auch darum ging, ob man da noch irgendwie rechtlich gegen vorgehen möchte, weil er ja mehr oder weniger das ganze Event zur Disposition gestellt hat. Also es hätte ja jetzt wirklich sein können, im dümmsten Fall, weiß nicht, einer der zwei hat tatsächlich einen positiven Corona-Befund, von dem man noch nichts wusste, dann kannst du den ganzen Mist abblasen. Das wäre ja der Worst Case gewesen. Wobei, ich traue Dana White durchaus zu, dass er dann nicht ganz so offen mit dieser ganzen Sache umgegangen wäre. Und ich glaube auch nicht, dass die Sicherheitsbehörden in diesem Hotel da schwer unzustimmen gewesen wären. Also, das fand ich schon eine spektakuläre Story letzte Woche, die wir so ein bisschen außen vor gelassen haben, weil ich an die ganze
Zeit. Nein, aber ich möchte noch weiter über ihn reden.
Ja, gerne.
Also entlassen heißt, er wird nie wieder für die UFC kämpfen.
Ja, sofern man das sagen kann bei Dana White. Also
stimmt, wir haben einige Leute, die gedopt waren und weggeschickt wurden, zu frech waren und wo es heißt, dann leck mich doch. Und die hat er dann doch wieder genommen, wenn er Geld gerochen hat, ne? Das meinst du?
Ja, also ich sag mal so, Ottmann hat ein Problem, der ist schon 30, ja. Und ich glaube jetzt, der wird in den nächsten 2, 3 Jahren, glaube ich, nicht in der UFC kämpfen können. Und dann ist er 33, dann wird es langsam schon schwierig, da noch irgendwie einen großen Hype auszulösen. Aber es ist durchaus möglich, behaupte ich jetzt mal, dass wenn die UFC in 2, 3, 4 Jahren vielleicht nach Deutschland kommt und Ottmann bis dahin aktiv hier in irgendwelchen anderen Promotions erfolgreich vor allem weitergekämpft hat, dass man dann sagt, hey, den nehmen wir jetzt doch wieder mit auf die Card und er hat sich jetzt gebessert und so. Wir haben das Gelaber schon bei genügend anderen Fällen gehört von Dana White. Deswegen, ich möchte das nicht komplett ausschließen, aber... eigentlich kannst du den nicht mehr antreten lassen nach der Nummer, weil es geht halt gar nicht. Also du kannst nicht die Bändchen da durch die Gegend reichen in der aktuellen Zeit und vor allem der Inhalt
der Tasche. Der Tasche und diesem Hochgedings viel suspekter, als dass er so ein paar Bändchen, das ist so ein typischer Pinela-Streich, finde ich fast schon.
Ja,
natürlich in Zeiten von Corona ist es grob fahrlässig und dumm, aber vielleicht wollte er auch nur, dass seine Homies mit gratis an der Bar trinken können.
Ah, ja, also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also es klingt nicht danach, man weiß es nicht genau, aber es gibt halt genügend Gerüchte, wie es halt immer so ist, wenn solche Sachen passieren und jetzt müssen wir mal abwarten. Vielleicht.
Aber jetzt stell dir das mal vor, du bist, du trainierst so hart und scheinbar musst du auch noch abkochen, sprich er hat auch extra echt noch ein paar Tage richtig hart gelitten, um Gewicht zu holen. Und dann ist auf einmal alles vorbei.
Ja, alles. Der größte Pay-Per-View deines Lebens, ein Conor McGregor Pay-Per-View, wenige Tage
was bevor du da auf dieser Karte. Der muss sich doch so ärgern. Ja, gibt's von dem irgendeine Stellungnahme?
Ich glaube, es gab einen Tweet oder einen Instagram-Post vor 2, 3 Tagen, da hat er so kryptisch ein bisschen irgendwie gemeint, ja, die Wahrheit kommt immer ans Licht und was weiß ich. Also nichts Konkretes.
Tja, das war's. Aber es kam schon öfter mal Deutsche in der. Es war auch schon mal einer, der vom Namen her Deutscher wirkte in der UFC, oder nicht?
Ja, also die erfolgreichsten sind mit Sicherheit Peter Sobota, den könntest du meinen jetzt. Weiß ich nicht, ob du auch exakt den meinst. Das ist ja auch noch ein Schwabe, also er kommt aus Baden-Württemberg und zwar aus Balingen. Ist ein super Bodenkämpfer, also Grappling, Jiu-Jitsu, fantastisch. In Sachen Striking hat er sich auch definitiv verbessert. Dann gab es Dennis Siever, war auch sehr erfolgreich in der UFC, Weißrusse meine ich. Auch ein der ist nicht ein Schwabe, der ist ein Badener, der kommt nämlich aus Mannheim, aber er ist zumindest einer aus Baden-Württemberg, wenn das...
Krass. Aber weißt du was, verglichen mit den Holländern sind die Deutschen natürlich trotzdem absolute Witzfiguren, also so kampfsportmäßig, ne?
Ja, es hat halt hier einfach einen komplett anderen Stellenwert, also das merkt man halt schon. Guck dir doch mal die Events an bei euch in Holland, wenn es Kickbox-Veranstaltungen gibt, was da abgeht, was da für ein Zuschauerandrang herrscht und
aber es sind alles Leute, mit denen man, also ich kenne Leute, die zu solchen Events gegangen sind, aber da passt es auch irgendwie, was ich meine. Das sind alles Leute,
ich weiß, mit denen was du
möchtest
meinst.
Du nicht irgendwie abends in einer Gasse begegnen irgendwie.
Aber meine Kumpels, mit denen ich früher abgehangen bin, viele davon waren auch...
Die dich so übel gebullied haben?
Nee, das waren ja genau die, von denen ich mich dann entfernt habe, von diesen etwas, ich sag mal...
Arschlöchern.
Gut, wie sagt man?
Betuchten?
Ja, kann man sagen, gut betuchten Leuten, von denen habe ich mich dann mal irgendwann abgewandt, weil das mir alles viel zu oberflächlich war. Und dann bin ich erstmal mit Leuten zusammengekommen, die hatten halt nie irgendwie viel. Und für die war halt sowas wie Boxen oder Kickboxen, war halt eine Möglichkeit, relativ schnell erfolgreich irgendwas überhaupt mal zu machen. Also, weißt du, wie ich meine? Weil du hast natürlich als Kickboxer so viele Verbände, dass du, also ich meine natürlich jetzt nicht um Weltmeister oder sowas, Weltmeistertitel mit boxt oder sonst irgendwas, sondern ich meine einfach hier auch lokal. Weißt du, du konntest da relativ schnell dir einen Namen machen. Also der hat jetzt, keine Ahnung, 15 Kämpfe gewonnen. Das war halt eine Riesennummer hier bei uns, ich sag mal, in der Gang. Und vor dem hast du dann schon auch ein bisschen mehr Respekt gehabt als vor irgendeinem, der erzählt, dass er jetzt gerade den neuen Windows 95 PC von seinen Eltern bekommen hat, wenn du verstehst, was ich meine. So, und das muss man schon sagen. Ich glaube, das hat halt echt damit was zu tun, dass viele von den
Jungs... Also ich wäre übrigens mehr Respekt mit dem Windows 95 Typen, hätte ich mich eher getroffen, aber that's me.
Ich habe mich ja mit denen auch getroffen und habe gemerkt, nee, das gibt mir nicht allzu viel. Nee, aber was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist natürlich, dass wenn du aus so einer prekären Lebenslage kommst und du siehst deine Möglichkeit in Sachen Kampfsport mit Fleiß vor allem und Akribie voranzukommen, ja, und es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wie helle du in der Birne bist, dann ist es, glaube ich, für viele schon eine gute Möglichkeit, da unten rauszukommen. Es ist ja kein Zufall. Guck dir mal an, so welche Nationen die Top-Boxer zu welchem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, gestellt haben. Also, weißt du, in den 30ern und so waren es viele italienischstämmige Amerikaner, ja, kamen halt viele Italiener oder auch in den 40ern und 50ern Italiener nach Amerika, hatten aber nicht viel und sind dann halt in die Gyms gegangen, haben sich dann wirklich einen Arsch wund trainiert und haben es so zu großen rumgebracht. Danach waren es viele Schwarze, die auf einmal, sag ich mal, aus den Ghettos dann vor allem kamen. Also Mike Tyson ist da mit Sicherheit so das schillerndste Beispiel. Und jetzt sind es immer mehr, ich sag mal, ehemalige Sowjetathleten, möchte ich mal was so sagen. Also weißt du, aus ehemaligen Sowjetnationen und natürlich aus Russland selber, die natürlich auch aus prekären Lagen.
Und die kommen, glaube ich, die werden, glaube ich, diesen Markt komplett einnehmen, habe ich das Gefühl. Wie heißt der? Also du hast übrigens gesagt, dass es keine neuen Stars gibt. Das stimmt in so vielerlei Hinsicht nicht. Entschuldigung, du hast natürlich wahrscheinlich irgendwo recht. Aber der, wie heißt der, Chimaev?
Ja, ich weiß, wen du meinst, ja.
Der wird, glaube ich, der nächste große Superstar. Der hat auch so einen Villain-Look mit seiner Hasenschart oder Narbe oder was auch immer er hat. Und er ist auch entsprechend arrogant und aggressiv. Also eigentlich nicht so wie nur Magomedov, war ja eigentlich immer ein cooler Typ, ne? Finde ich eigentlich super sportlich, super.
Sehr respektvoll.
Genau. Und ich mag das ja eigentlich mehr, aber der Typ, den habe ich gleich gefressen. Was ist eigentlich mit diesem Footballspieler, der damals gegen Chimaev verloren hatte, in dem ersten Fight Island überhaupt, glaube ich, war das. Der auch Football gespielt hat, ziemlich großer Amerikaner, schwarze Haare, Kinnbart oder so. Und der hat den sofort K.O. geschlagen. Das war, glaube ich, das Debüt von Chimaev oder wie der heißt.
Nee, soweit ich weiß, war sein Debüt ein Submission. Also, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, gegen wen, aber sein Debüt war eine Submission in der UFC Und ich...
Ich rede von einem Kampf, der letztes Jahr war. Da haben wir schon gecastet zusammen.
Ja, ja, der hat aber letztes Jahr drei Kämpfe in der UFC bestritten, genau. Also, der spektakulärste Sieg war gegen Gerald Marshard. Das war dieser Wahnsinns-Knockout in der ersten Runde nach 10, 12 Sekunden. Das war so sein spektakulärster Sieg. Und dann gab es die Submission, da weiß ich aber nicht mehr gegen wen. Und dann gegen McKee hat er noch gekämpft.
Warte mal, wie heißt der? Er heißt Chimaev, oder?
Ja, ja, mit C. Chimaev.
Ich hab ihn schon. Pass auf. Und jetzt müsste da ja eigentlich stehen, gegen wen er alles gekämpft hat, wenn man auf Wikipedia guckt.
Also Gerald Marshall, das war so das Ding schlechthin. Da haben alle gesagt, holy shit. Und genauso sah der Knockout auch aus. Und dann McKee, weiß ich noch, das war ein TKO. Das war auch im Sommer. Und kurz davor hat er sein Debüt gegeben. Und das war die Submission, da weiß ich aber nicht mehr gegen wen.
Ach, halt mal. Ich glaube, das war nur dieselbe Card, wo der, der hat gegen den Russen verloren, der Ami. Entschuldigung. Ich meinte, da hat er Gerald Merschardt, das eindeutig mal ein holländischer Einwanderer gewesen, sein Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Aber in derselben Card hat Blasovic, wie heißt der nochmal?
Blavovic,
wo der Blavovic sich dann auch gleich als
also das Title sind die schleppenden Minuten gerade bei Jordan und
nein, Palm. Pass auf, Blavovic, jetzt komm, google mal kurz den Kampf, als der den Meersrat, das war,
müsste, ja, aber das war ein ganz anderer Main Event, das war Covington gegen Woodley, also das war nicht die Card.
Doch.
Nein, kann nicht sein, weil der außer Conor McGregor kämpft, ist immer die höhere Gewichtsklasse der Main Event. Das heißt, wenn damals Blachowicz um den Titel gekämpft hätte, wäre nicht Covington gegen Woodley der Main Event
gewesen. Ja, das stimmt.
Also das war definitiv
vielleicht eine andere Karte. Ich habe auch viel geguckt in der Zeit. Ist ja auch scheißegal. Aber Chimaev ist jemand, ich habe mir gestern oder vorgestern so ein YouTube-Ding, Rising Stars of UFC 2020-21. Und da kam auch zum Beispiel dieser eigentliche Rückkehrer mit diesem spektakulären Drehkick-Knockout, wo ihm das Bein festgehalten wurde, falls du dich erinnerst.
Nee.
Was? Also wenn es einen geilen Shot letztes Jahr gab, ja, dann war es der klassisch Karate-Tiger-Shot. Er tritt, der andere hält sein Bein fest und er, während der andere sein Bein noch festhält, dreht sich in der Luft und kickt mit dem anderen Bein in K.O.
Ja, möglicherweise habe ich es gesehen und hat mich einfach
nicht so umgehauen. Nein, wir haben es hier drüber gehabt.
Dann habe ich es auch gesehen.
Aber das ist dass du sowas vergisst. Zwei schwarze Menschen und der eine hat den anderen das Bein festgehalten und dann hat er sich gedreht und ihm mit einem gesprungenen Drehkick, weil was soll er auch anders machen, der hat ja sein anderes Bein in der Hand gehabt, hat er ihm so richtig voll Knockout. Und der ist einfach nur so in der Luft gestanden und dann so langsam nach hinten gefallen.
Ich muss zugeben, ich bin etwas nervös, weil ich nicht genau weiß, ob wir es nicht übertreiben hier mit MMA.
Mit der UFC. Lass uns ein Thema wechseln. Und zwar Ripper. Hast du Ripper gesehen? Die Miniserie auf Netflix.
Nee.
Du bist doch ein True Crime. Guck, jetzt kommst du endlich in den Genuss, dass ich das mache, was ich sonst nämlich bei Happy Day gemacht habe. Und ich habe es bei Happy Day heute einfach vergessen. Und habe am Ende gesagt, ach scheiße, ich wollte ja heute von The Ripper erzählen. Und zwar... The Ripper zieht eine Hauptfaszination aus der Zeit, in der er spielt. Diese Mini-Doku-True-Crime-Geschichte. Nämlich in den 70er Jahren fängt's an. Und man merkt wieder, dass man, wenn man an 70er Jahre denkt, einfach an die 70er Jahre Stars, an die Filme denkt und die Filme, die ein völlig verzerrtes Bild der 70er Jahre zeichnen, weil die Mädels einfach super schick aussehen, die Männer alles schick, nur sie haben halt Koteletten, ist alles so irgendwie, es fehlt das Dirtye, das Ungepflegte auch ein bisschen. Und Ripper ist eine Doku, die es gab in Leeds, in England übrigens, der schlimmste Akzent ever. Alles, wo wir A sagen, ist es bei denen E. Late in the morning. Ich kann es nicht nachmachen. Scheißegal, ganz schlimm. Und Eine Prostituierte wurde umgebracht. Übrigens ganz schlimm, wie ihre Kinder so erzählen, wie das war so. Damals, die Vater war Schläger, sie war halt auf einmal nicht mehr da, dann kam die Polizei, Mama ist jetzt im Himmel. Und
sorry, dass ich lachen muss, aber es
Situationskomik. Es ist eine interessante Doku insofern, da es, was ich mag, sehr viel Footage, eigentlich nur Footage von damals gibt. Man könnte ja denken, 70er Jahre passiert was, man hat keine Handykamera, man hat generell wenig Kameras, selbst Fernsehkameras. Aber es, selbst wenn es Talking Heads gibt, sieht man meistens unterlegt irgendwelche Szenen, irgendwelche Polizisten, die an einem Tatort sind und so weiter. Es ist echt geil, weil ich mag nicht, wenn dann so illustrativ oder gar nachgespielt gewisse Sachen sind. Und es stellt sich halt raus, es geht ein Serienmörder um, weil irgendwann eine zweite Prostituierte übrigens mit dem Hammer über den Kopf getötet wird. Und sie wird auch immer so drapiert, dass wenn jemand um die Ecke läuft, dass dann praktisch die mit gespreizten Beinen so tot da liegt. Also das ist so eine Art, diesen Schockmoment, den wahrscheinlich Exhibitionisten geil finden. Ja? Also dass man, dass er auf jeden Fall weiß, wer auch immer das findet, der wird geschockt sein. Und irgendwann ist es eine dritte und eine vierte und eine fünfte Person. Es geht halt immer so weiter und die Polizei tappt im Dunkeln. Ja? Möchtest du was fragen? Sah so aus.
Nein, ich höre dir aufmerksam okay. zu.
Und man sieht dann die Polizei, Inspektoren der damaligen Zeit, heute auch, damals und heute immer, und sie erzählen halt, wie das so war und wonach sie gesucht haben und die Anhaltspunkte, die sie hatten. Und es wirkt halt so, dass man denkt, so jetzt spätestens noch ein oder zwei Leichen und dann müssen sie noch haben. Und es geht einfach immer weiter und zwar über Jahre hinweg. Und dann kommt irgendwas, wo ich kurz gestutzt habe, weil also erstmal, was ich total crank fand, wirklich crank. Erstens, was da teilweise was da mit Prostitution sein Geld verdient hat, war wirklich, also die Fotos, die dann mal eingeblendet werden von den Prostituierten, die erschlagen wurden, habe ich echt gedacht, so, also das muss schon eher für den Feinschmecker sein. Das sah dann eher so aus, Typ 60-jährige Hausfrau, die sich hat gehen lassen, oder? Weißt du, so, ich möchte mich jetzt überhaupt nicht
Nee, ich habe aber manchmal Shaming so Phasen, machen. Da finde ich das mega geil.
Ja, nee, Hausfrau bin ich bei dir, 60 kann ich auch noch mitleben, aber das war so eine, du guckst dir an. Vielleicht okay. bist du mir doch
meiner Meinung. Ich dachte ja, Meinung. Bei Ripper geht's um Jack the Ripper.
Ja, das, what's up? Da gibt's natürlich auch eine Art Punchline am Ende.
Aber ganz kurz, damit ich's verstehe. Er macht's jetzt nicht so wie eben Jack the Ripper und entfernt wirklich chirurgisch gekonnt irgendwelche...
Nein, okay. Nix. Er killt sie. Was er macht, ist, dass er teilweise Sachen neben ihrem Körper drapiert, so ordentlich, so Tascheninhalte oder solche ja, Sachen.
Aber nichts, also keine Körperteile oder so.
Nein. Und aber es gibt, es ist schon so, dass zum Beispiel einer der Kinder erzählt, dass er dann seine Mutter identifizieren musste, was ich auch echt so absolut daneben finde. Und sie wurde mit 56 Messerstichen getötet, aber meistens nimmt er erstmal einen Hammer und knallt den Frauen über die Rübe. Was du ja auch nicht unbedingt willst, ne? Und sie suchen und sie finden nichts. Und irgendwann ist natürlich so, dass dann so Reporter nachts rumlaufen und so, da ist so eine Frau und so ein jüngeres Mädel. Und dann fragen sie das jüngere Mädel, warum bist du draußen hier? Warum bist du um diese späte Stunde überhaupt noch draußen? Sie sagt, ja, ich muss Geld verdienen. Und dann dreht die Kamera sich nach rechts und dann steht da die etwas ältere Frau und sagt, und Sie als, jetzt hör zu, Sie als zu. Mutter, haben Sie keine Angst um Sie und um sich selbst und Ihre Tochter? Und sie sagt, hey, it's a living, we're making a living. Und habe ich gedacht, alter fucking Schwede, das hat mir echt wehgetan, dass eine Mutter mit ihrer 17- oder 18-jährigen Tochter anschaffen geht. Und ich verstehe, ich will nicht diese Mutter und die Tochter verurteilen, null. Aber dass es überhaupt so Elend gibt, dass jemand diese Kacke machen muss, um überleben zu können. Und dann auch noch in einer Zeit, wo offensichtlich ein Typ Prostituierte vor allem ermordet. Aber irgendwann kommt dann so eine feministische Anti-Bewegung, weil die haben gesagt, und da habe ich kurz dann auch Pause gemacht und gesagt, was ist denn hier los? Und habe das kurz mit meiner Frau diskutieren müssen, weil sie gesagt haben, so, Frauen werden von einem Mann gekillt. Bei der Polizei sind nur Männer, in der Presse sind nur Männer und diese Männer, die sagen uns jetzt, dass wir nachts alleine nicht rumlaufen sollen. Und da habe ich gedacht, also dass bei der Polizei nur Männer sind, das kann man jetzt nicht nur den Männern ankreiden, dass die Männer sagen, hey, da fucking jeden Monat wird hier irgendeine Frau nachts umgebracht, die alleine rumläuft. Soll man sagen, ist es jetzt wirklich sexistisch, wenn die sagen, hey, als Frau möglichst nachts nicht mehr rausgehen? Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall sonderbar. Was aber später sich immer mehr rauskristallisiert, dass die Cops, die haben immer größere Aktionen gemacht. Die haben so eine Wanderausstellung praktisch gehabt. Die sind überall hin. Die haben Millionen, was damals ja eine ganz andere Summe war, Millionen verballert, um diesen Typen zu finden. Und haben dann aber irgendwann ein Bild kreiert. Die waren auf der Suche nach Jack the Ripper. Aber Jack the Ripper war viel zu weit weg von dem Ripper. Und sie haben zum Beispiel aus Frauen Prostituierte gemacht, die keine Prostituierte waren. Eine Aussprache, die ich auch noch etwas, weiß nicht, sehr weinrot eingefärbt fand, und weinrot meine ich mit, oder so lila meine ich, eingefärbt war so eine Frau, die gesagt hat, ja, und hier in der Zeitung, hier steht zum Beispiel über diese eine Frau, sie war immer, fast immer alkoholisiert, sie hat sich bis in die frühen Morgenstunden in Bars rumgetrieben und ihre Kinder alleine gelassen, die Wohnung war in schwer verwahrlostem Zustand, und dann hat sie sich drüber aufgeregt, dass man diese Frau so dargestellt hat, weil sie gesagt hat, sie hört da vor allem, dass es eine sehr verletzbare Person gewesen ist. Und da habe ich gedacht, ja gut, aber hey, also ich finde auch, dass es was da in der Zeitung steht, so ein bisschen verurteilend ist, aber dass das, was mit, also ich glaube, wenn ein Mann seine Kinder alleine großgezogen hätte, was natürlich schon das erste Problem ist, weil die das nie machen oder zumindest damals nicht gemacht haben, die haben sich aus dem Staub gemacht. Aber wenn jetzt von einem Mann dagestanden wäre, der wäre bis in die frühen Morgenstunden eigentlich jeden Tag besoffen mit seinen Freunden im Pub gewesen und die Kinder immer alleine gelassen und die Wohnung in stark verwahrlostem Zustand, dann wäre niemand auf die Idee gekommen, sagen, der arme Mann, eigentlich ist der ziemlich, ich höre da vor allem, dass es um eine ziemlich verletzbare Person geht. Denke ich, ich weiß es nicht, ob das da so gelaufen wäre. Ich weiß nicht, ob da teilweise auch Sachen gesehen wurden, die ich nicht unbedingt sofort so sehen würde in Sachen Frauenfeindlichkeit. Aber leider wurde mir dann später, ist mir diese Dummheit im Halse stecken geblieben, weil sich nämlich rausgestellt hat, dass wirklich einige von diesen Frauen überhaupt nichts mit Prostitution am Hut hatten, dass er nicht gezielt, weil es wurden, ich sage irgendwann, jetzt ist aber die erste Frau, jetzt hat er auch normale Frauen, in Anführungszeichen, normale Frauen getötet, weil irgend so eine Schülerin, was weiß ich. Und das hat gezeigt, die Polizei hat sich so festgefahren, dass er Frauen Prostituierte hasst und dass er so ein Jack the Ripper Typ ist, dass sie bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr angeguckt haben. Zum Beispiel, dass in einem Ort vorher schon mehrfach versucht wurde, also auch erfolgreich Frauen mit dem Hammer über den Kopf gehauen wurden, die es dann überlebt haben, ja, sie haben irgendwann Briefe bekommen, der Hauptinspektor von dem Ripper. Und da hat er genau geschrieben, und dann hat er irgendwann ein Tape eingesonnen mit seiner Stimme, wo er gesagt hat, I'm gonna strike again, maybe in Manchester. Und dann habe ich gedacht so, boah, und dann haben sie dieses Band überall in Discos Musik ausgemacht. So, hey, wir wollen euch kurz was vorspielen, dass alle das hören. Jemand muss doch die Stimme erkennen. Haben sie einen Harvard oder einen was weiß ich was Professor, der versucht hat, den Akzent genau zu bestimmen. Und ich fand es echt lachhaft. Und dann siehst du hier die Stadt und es sind praktisch so verschiedene Dörfchen rum. Und dann so, das Dorf muss es sein. Da kommt er. Und letztendlich war dieser Briefeschreiber und der Kassettenschicker war ein Imposter. Also der hatte nichts mit dem Killer zu tun. Aber die haben sich so drauf fokussiert, dass der das sein muss, dass sie überhaupt nicht mehr alles, was... Alles? Ja, das hab ich ja bei Happy Day auch gemacht. Aber ich höre dann jetzt auf. Ich sag auch nicht, ob sie ihn bis heute zum heutigen Tag nicht gefunden hat. Nein, weißt du das, dass er sitzt? Oder hast du gerade
geguckt? Nein. Ich habe weder geguckt, noch habe ich bislang von diesem Fall irgendwas gehört. Wie gesagt, ich habe nur gesehen, dass es die Serie gibt. Und
guckst dir an.
Da geht es bestimmt um Jack the Ripper, was mich prinzipiell auch interessieren würde.
Nee, was ist zum Glück in der Zeit, wo schon gefilmt wurde.
Ja, also prinzipiell würde ich mich wirklich mal für eine gut gemachte, ausführliche Dokumentation zu Jack the Ripper, würde ich mir, glaube ich, nochmal angucken, so mit den heutigen forensischen Herangehensweisen, also, weißt du, einfach aus so ein paar Spekulationen und was weiß ich. aber ich habe dieses Wochenende hauptsächlich gespielt, muss ich sagen. Das ist auch wieder gleich ein schönes Thema, weil du es ja gerade so ein bisschen über Sexismus hattest. Und ich war verblüfft, als es bei Last of Us 2, und ich hoffe, ich spoiler dir jetzt nichts, diese Sexszene gab zwischen Abby und ihrem Ex.
Ja.
Hast du gesehen?
Ich glaube schon.
Ja, da war
ich habe eine Sexszene gesehen.
Ja, dann war es die. Da war ich wirklich verblüfft und wusste nicht, ob ich es jetzt gut finde oder schlecht. Also was ich cool fand, was mir da erst so richtig bewusst wurde, ist, dass es nicht dieses Großtittenmonster war, die Abby. Weißt du, also das, da habe ich mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht, warum sie eigentlich so muskulär ist und sag mal wirklich sehr maskulin auch ein Stück weit. Also nein, eigentlich nicht. Also das Gesicht ist sehr weiblich und sie ist auch wirklich extrem hübsch, wie ich finde. Aber der Körper ist schon sehr maskulin. Ja,
voll. Da
habe ich mir nie Gedanken drüber
gemacht. Aber ganz ehrlich, das hat mich extrem geil gemacht. Ja, ich sag jetzt noch was. Habe ich nach Muscular oder Athletic in meinen verschiedenen Seiten geguckt.
Ich habe meine Frau angeguckt.
Ist die so muscular? Ist die so breitschultrig?
Nein, und breitschultrig, ohne
Titten? Aber irgendwie hat es mich voll angemacht.
Ja, also das Ding ist
halt, es war in dem Aquarium auch sogar, oder?
Genau, in diesem Boot.
Ah ja, dann habe ich es gesehen.
Es macht ja auch Sinn, weil man stelle sich mal vor, man ist in so einem apokalyptischen Szenario und du bist so die Boss-Bitch schlechthin, ja, also vor der alle Respekt haben, die den ganzen Laden im Griff hat, die da wirklich auch andere, ich sag mal so Leader-Typen unter Kontrolle hat und so. Ich weiß nicht, ob du, weißt du, also da hat eine Frau, das wird mir bestimmt jetzt negativ ausgelegt, aber es ist einfach so, da hat eine Frau, glaube ich, einfach kräftemäßig einfach einen Nachteil, wenn sie ganz normal gebaut ist. Also allein von der Knochenstruktur her und so, ist es ja einfach so, dass die Männer da eher kräftiger sind. Natürlich, wenn der Mann die ganze Zeit nur Chips frisst und Cola säuft und die Frau trainiert die ganze Zeit, dann ist das nicht mehr so. Aber wenn eine Frau und ein Mann die gleichen, ich sage jetzt mal, Fitness-Workouts machen, dann wird der Mann immer mehr Kraft haben als die Frau. Das ist so. Und deswegen dachte ich mir so, ja, okay, wenn sie da die Boss-Bitch sein möchte, dann muss sie ja auch irgendwie, weißt du, mega trainiert sein und eben genauso aussehen,
Sarah wie sie Connor. Da aussieht.
Ja, wobei Sarah Connor, ehrlich gesagt, natürlich eigentlich, die hat ja eher so diesen Fitness-Model-Look. Und
Ja, stimmt. Die ist echt nochmal so ein bisschen mehr Masse breiter.
Ja, Abby ist schon
kräftiger.
Ja, eher Bodybuilderin. Also,
ja.
Aber ja, ich habe dann lange überlegt, finde ich das jetzt cool? Also warum braucht er es jetzt hier, diese Sexszene? Vor allem, was ich so merkwürdig fand bei der Sexszene ist, warum musste die so hart sein? Also ich fand es ganz befremdlich, als er sie richtig genommen hat in dem Moment. Also wirklich, der hat sie ja dann so
über... Aber was, ich verstehe nicht ganz den Punkt, weil ich finde eher, da war endlich mal eine Sexszene und ich fand das nicht, dass das kontextuell noch stilistisch aufgezwungen wurde oder nicht reingepasst hat.
Ich fand, vielleicht kam es bei mir zu dem Zeitpunkt falsch an, weil für mich ist halt
Abby... Weil du gerade mit deiner Tochter auf der Bank lagst.
Nee, aber für mich ist halt Abby die Frau gewesen, die den Laden sozusagen unter Kontrolle hat. Und du merkst ja, wenn du sie dann begleitest, dass sie eigentlich auch das Herz am rechten Fleck hat. Also sie ist nicht irgendwie so diese kranke Alte, die einfach...
wie man am Anfang denkt, genau, als man sie das erste Mal kennenlernt. Ja,
genau, man merkt schon, sie wird natürlich getrieben von einer gewissen Bitternis, weil ihr Vater ermordet wurde oder getötet wurde als Firefly und so. Das merkst du ja auch an. Aber im Großen und Ganzen finde ich, das, was sie macht, hat eigentlich schon Hand und Fuß. Also, was ich meine? Also, sie ist jetzt nicht irgendwie so eine Kranke, die halt durch die Gegend rennt und wahllos Opfer sucht, sondern alles, was sie macht... löst bei mir eigentlich Verständnis aus. Auch, dass sie ihren Kumpel/Ex-Freund dann sucht, als sie erfährt, dass er angeblich mit den Scars zusammenarbeitet und so. Wenn sie wirklich nur berechnend wäre, würde sie halt sagen, okay, ich bleib hier bei Isaac und wir ziehen das Ding zusammen durch und scheiß auf den Typen und was weiß ich. Nein, sie sagt, das ist mein Freund, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich möchte ihn, zumindest, ich möchte mit ihm darüber reden, was da passiert ist. Sie möchte das verstehen und macht sich auf den Weg dahin. Und das ist dann mein Punkt. Jetzt kommt sie da an, ja, sieht ihn wieder, ist natürlich erleichtert, ja, dass es ihm gut geht, ja, hört sich die Geschichte an und dann geht das für mich irgendwie zu schnell. Auf einmal, okay, dass sie sich dann knutschen und so, das ist ja alles so, von mir ist auch noch nachvollziehbar, aber dass es dann gleich direkt zu dieser relativ harten...
Aber hast du das noch nie gehabt, dass wenn auch nach Streitsituationen oder extrem, dass es dann gerade so ganz besonders schnell gehen kann, der Übergang?
Ja, aber nicht mit einem Ex-Partner.
Doch gerade, weil man da hat man so lange, da ist dann so eine Elektrik in der Luft, dass wenn man knutscht, dann braucht man ja nicht nochmal 3 Wochen ins Kino gehen und daten, sondern da kann man eigentlich dann so, da hat sich auch vielleicht was angestaut, man hat sowieso lange, lange keinen körperlichen Kontakt gehabt in dieser Welt. Ich kann das, und vor allem, man kennt sich schon, also man muss nicht irgendwie so, magst du das oder darf ich dich da anfassen, sondern da kann man direkt
hinein, Onkel. Nee, das verstehe ich schon, aber ich frag mich halt jetzt immer noch, warum musste es so sein? Also ich meine, wenn die sich geknutscht hätten und du hättest sie danach aufwachen sehen, das wäre eigentlich, das hätte genau die gleiche Botschaft gehabt. Also normal, ich habe kein Problem damit, dass es eine Sexszene gab oder so, aber ich habe mir danach die Frage gestellt, welchen Zweck wollten die Storyschreiber eigentlich jetzt damit, oder was hatten die im Kopf, als sie das da reingeschrieben haben? Geht's jetzt besser, wenn...
Ich mache mir nie auch nur ansatzweise so viele Gedanken zu einer fucking Computer-Story, halt wie drin. Du, auch wenn sie so gut ist. Was?
Ich bin halt voll drin. Also ich bin voll in dieser Welt. Ich bin da wirklich, muss ich tatsächlich sagen, gestern habe ich, glaube ich, 9 Stunden oder so am Stück gespielt. Meine Frau war arbeiten beim Nebenjob und meine Tochter war bei den Großeltern und bei ihrer Cousine. Und ich habe die Zeit genutzt und habe einfach
Last of Us 2. Aber kurz nur, vielleicht nicht, dass ich am Ende noch gar nicht da war und denke, ich hätte es gesehen.
Ja, doch, du hast es gesehen, es gab nur eine Sexszene, soweit ich weiß.
Und dieses mit diesem Kind, wo sie da so dieses Krankenhaus alles, geht,
genau.
War das vorher oder nachher? Nach der Sexszene.
Nach der Sexszene.
Genau. Ja, dann habe ich es ja wirklich.
Krankenhaus gesehen. War ich, da fand ich, wenn wir schon beim Krankenhaus sind, hast du schon.
Da bin ich jetzt. Ich bin im Keller und soll irgendwas klauen oder irgendwas holen.
Okay, dann erzähle ich jetzt nicht weiter, weil das ist auch nochmal cool. Okay, also ich muss auch sagen, du hast recht gehabt. Es fühlte sich nicht so an, als ob man alles nochmal machen muss. Das war ja zuerst mal eine Befürchtung, dass ich mich jetzt nochmal komplett durch die Stadt schlagen muss und das.
Nee, zum Glück nicht.
Es genauso ist wie vorher mit der Ellie, meine ich, heißt sie. Die habe ich schon fast komplett vergessen. Das fühlt sich inzwischen an wie ein anderes Spiel. Also das.
Ja, ich bin gespannt, wann der aber nicht spoilern. Ich bin gespannt, wann die beiden sich treffen und ob es dann vielleicht nochmal eine Runde Lesbensex gibt zwischen den beiden. Das wäre auch nicht
schlecht. Ja, aber du hast doch die Szene schon gesehen, wo die beiden sich das erste Mal dann treffen. In dem Theater.
Ja, aber da...
Du meinst, wie es weitergeht?
Ja, genau.
Ja. Darauf bin ich auch gespannt. Also ich hätte echt jetzt Bock, direkt weiterzuspielen. Aber sei es drum, ich werde es wieder aufs Wochenende verschieben. Dann habe ich an dem Wochenende auch noch angefangen mit The Crown, habe ich mir angeschaut. Habe ich bislang
nicht angefangen. Da musste ich mir zwangsweise alle Seasons angucken, am Stück.
Zwangsweise?
Ja, weil meine Frau das gucken wollte. Am Anfang habe ich noch so halb gar mitgeguckt. Und ich bin gespannt, umso länger ich mir das angeguckt habe, umso irrer finde ich dieses ganze Konstrukt der Monarchie. Ja. Auch in England und auch wie es heute ist, ja. Also auch wenn der König da vielleicht viel weniger Macht hat, finde ich, und die Königin, haben sie immer noch viel zu viel Macht und eine Hybris, eine ekelhafte, selbstüberschätzende Arroganz. Die Queen sagt ja auch selber mehrfach, dass niemand so nah an Gott ist wie sie. Und das finde ich so schlimm, dass man wirklich so, also einerseits so arrogant ist und andererseits auch so saunaiv und dumm ist, so einen Scheiß zu glauben. Und sich gleichzeitig, also damit wir uns verstehen, ich finde auch das, was die machen, gar nicht beneidenswert. Die scheinen in erster Linie zu handeln mit einem Auge auf ihrem Machterhalt. Alles wird, wie, du musst mal da wieder hingehen, du musst das, das dürfen wir nicht verlieren. Das Volk muss uns so und so erleben, muss uns so und so sehen. Es wird die ganze Zeit kalkuliert. Natürlich alles hochfiktiv, ja. Also es sind sehr viele Sachen, die überhaupt nicht stimmen, ne? Die komplett erfunden sind, wo man eigentlich sicher davon, also ich zumindest sicher davon ausging, dass die in irgendeiner Weise auf geschichtlichen Ereignissen beruhen und man das im Notfall googeln kann, um dann die Person mal in echt zu sehen oder das Interview sich in echt anzugucken. Teilweise, es sind wirklich, wenn du durch bist, sage ich dir mal, was da alles gefaked ist, und dann denkst du echt so, was jetzt das? Und also krasse Geschichten.
Manche Sachen google ich schon unterwegs, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt erst 3 Folgen gesehen, aber zum Beispiel wollte ich wissen, ob Philipp tatsächlich dann Flugstunden genommen hat und wieder sein.
Wusstest du, dass der holländische König, dass der neulich erzählt hat, dass er jetzt aufhört und die letzten, ich weiß nicht, 15 Jahre für KLM unter der Haube und inkognito Pilot war für normale Commercial Flights.
Ich wusste gar nicht,
dass das ist so oberhart, dass
Flugzeuge
oder?
Hat. Also das ist mir, nein, wusste ich tatsächlich nicht. Aber nochmal ganz kurz zu der Serie, macht natürlich viel mehr Sinn, wenn wir beide uns darüber unterhalten, wenn ich so ein Stück weit, drei Seasons gesehen habe. Aber ich kann dir mal sagen, was mich am Anfang bei der Stange gehalten hat, das war tatsächlich Prinzessin Margaret. Also ja. Die Schauspielerin, die Prinzessin Margaret spielt, macht das so gut, dass ich echt direkt einen Crush hatte und gesagt habe, ich muss gucken, wie das mit der weitergeht.
Wo spielt die nochmal? Die spielt irgendwo anders ja, auch noch mit. Ich glaube, in einem Mission Impossible oder sowas.
Ja, ich kenne sie überhaupt nicht. Ich fand, sie macht's richtig gut. Und natürlich auch die Schauspielerin, die Elizabeth spielt, macht das auch atemberaubend gut. Den Rest, also Churchill, wer macht den nochmal? Den kennt man doch auch. Ich komme nicht auf den Namen. Aber man kennt ihn auf jeden Fall. Das wird auch noch gut verkörpert, aber dann gibt es so ein
also
paar...
Also ganz, ganz, ganz schlimm ist, irgendwann ist ein Switch. Irgendwann tauschen sie die Queen und die Margaret und alle aus, weil sie halt auch älter werden. Und dann, dann nehmen sie für die Margaret Helena Bonham Carter. Das ist eine, die spielt meistens irgendeine Hexe oder irgendein Gothic-Mädel. Guck mal, Helena Bonham Carter.
Ich kenne die, das ist die, die bei Harry Potter auch mitspielt.
Genau.
Ja.
Sexy. Ja, aber ich finde, sie hat nicht so viel mit der vorigen Schauspielerin zu tun. Während die Queen, finde ich, eine passt gut. Ja? Und was ich total schade finde, ist, dass der Mann. Achso, da so weit bist du noch nicht.
Ja, da musst du dich noch zurückhalten.
Also,
wir müssen The Crown müssen wir noch ein bisschen nach hinten schieben. Ich gucke, dass ich da jetzt relativ rasch vorankomme. Und dann aufgrund von Last of Us 2 habe ich gedacht, fange ich nochmal an mit, halte ich fest, The Walking Dead.
Also ich der Serie?
Ja, ich bin ja so nach der 4. Staffel bin ich ausgestiegen.
Ich bin nach 2 Folgen ausgestiegen.
Ja, jetzt pass auf. Ich wollte wissen, also ich weiß, dass ich die 1. Staffel, das waren nur 6 Folgen, fand ich damals richtig gut. Also fand ich wirklich was Besonderes, was Neues, hat mich total gecatcht. Und ich habe mir dann, wie gesagt, die darauf folgenden 3 Staffeln eigentlich auch immer sofort, als sie rauskamen, angeschaut. Und dann ging das, glaube ich, ab der 5. Staffel oder so los, vielleicht war es auch ab der 6. Staffel, dass eigentlich immer nur in den ersten beiden Folgen und in den letzten beiden Folgen was passiert ist. Und dazwischen war komplett Durchzug. Also das hast du dir komplett schenken können. Aber es gab halt immer so Cliffhanger, die dich als langjährigen Fan der Serie zumindest dabei gehalten haben. Und dass du halt trotzdem in der darauffolgenden Woche wieder eingeschalten hast. Also das weiß ich noch. Aber irgendwann war mir das zu doof, bin ich ausgestiegen. So, jetzt wollte ich mal wissen, wie jetzt die ersten 6 Folgen auf mich wirken, nachdem ich ja auch diverse andere Serien seit 2012 geguckt habe. Ja,
wahrscheinlich noch schlechter.
Richtig. Das stimmt nicht. Unfassbar schlecht ist übertrieben.
Aber also ich kann mich erinnern, dass die irgendwie auf so einem Hochhaus waren und irgendwie, was natürlich zu einem Zombie-Film beziehungsweise zu einem Katastrophenfilm gehört, was wir jetzt auch alle praktisch im echten Leben mit den Querdenkern miterleben, dass es immer praktisch unter den Guten immer mindestens ein Mega-Arschloch, der es einem doppelt so schwer macht oder sich praktisch selbst zum Feind hochstilisiert. Da war irgend so ein Fettsack, so ein Weißer. Weißt du, was ich meine?
Ja, es gab auf jeden Fall in der 1. Staffel den Daryl und seinen Bruder, dessen Name ich jetzt hier nicht aussprechen möchte, weil ich es nicht richtig hinkriege. Die beiden, okay, die waren halt so die Ja, das waren die Rednecks, die da immer für Stress gesorgt haben und so. Und dann gab es natürlich noch ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich fand interessant, dass als ich bei IMDb geschaut habe, wie die einzelnen Folgen bewertet wurden, und ich habe das dann so mit meiner Bewertung abgeglichen, die ich jetzt geben würde, und dann merkst du halt, dass es eine ganz andere Zeit war. Also das ist, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man heute da noch Folgen mit über 8 bewerten würde, weil die einerseits von der Story her richtig schlecht sind teilweise. Also das bei der ersten Staffel mein Hauptproblem ist die ganze Zeit, ich weiß nicht, kannst du dich noch ein bisschen dran erinnern, wenn sie am Ende...
ich habe ja die Staffel so, okay, nicht mal fertig geguckt.
Ja, dann macht es auch wenig Sinn, darüber zu sprechen. Aber es sind so ein paar Logiklücken, die es natürlich logischerweise gibt. Ja, aber die kann man, finde ich, ein bisschen besser kaschieren. Dazu kommt ein ganz, ganz schlechtes CGI, was mit Sicherheit auch daran lag, dass man am Anfang ein großes Budget hatte. Ja, klar, da hat man sich jetzt gedacht, komm, mach ich halt und weiß nicht, aber hätte man es nochmal nachbearbeiten können oder so. Die haben ja so viel Geld mit dem Ding verdient. Es sieht einfach so scheiße aus auch teilweise. Also es ist mir ein absolutes Rätsel, wie diese Serie so erfolgreich werden konnte nach dieser ersten Staffel. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele diese erste Staffel total abgefeiert haben. Und viele dann auch noch die zweite und die dritte. Und ich glaube, bei den meisten ging es so ab der vierten, fünften, vielleicht war es auch die sechste. Man blickt ja gar nicht mehr durch. Da ging das dann los, als sich viele davon abgewandt haben und gesagt haben, da ist viel zu viel Leerlauf. Also es muss da irgendwie stringenter was passieren. Und du fragst dich halt auch, guck mal, am Anfang, das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, ist es echt noch ein Problem, die Zombies zu töten. Ja, also du weißt ja, du musst die Zombies irgendwie mit einem Kopfschuss oder musst denen halt was durch die Rübe rammen. Dann sind die erst komplett erledigt, ja. Und am Anfang siehst du so, wie die mit Schaufeln, Baseballschlägern und so auf so einen Kopf einprügeln, bis endlich der Zombie mal Ruhe gibt. Und ich weiß dann, bei der fünften oder sechsten Staffel musst du den eigentlich nur noch, weiß ich nicht, am besten einen Ast oder so in die Birne rammen. Weißt du, das ist alles so muschi, dass direkt gleich der Ast bis aufs Hirn vordringt und der Zombie ausgenockt oder beziehungsweise dann halt getötet wurde. Das sind alles so Dinge, das nervt einen dann mit zunehmender Zeit. Also es wirkt vieles nicht so gut durchdacht. Also ich muss mich mal damit beschäftigen, wer die Sachen geschrieben hat.
Hast du die 28 Days Later und 28 Years Later und so gesehen?
Ja, 28 Days Later habe ich gesehen. Das ist für mich der beste Zombie-Film, muss ich sagen.
Genau. Also einer der besseren. Ja. Brain Dead finde ich noch großartig, aber ist eher ein Comedy.
Ja. Aber du siehst halt, wenn du von so einer Serie, und da muss ich halt wieder drauf zurückkommen, wenn du von so einer Serie wie die Sopranos kommst und eigentlich, also das ist für mich der höchste Standard an Storywriting und Storytelling, weil das so stringent durchgezogen ist über die ganzen Staffeln. Also es ergibt immer alles einen Sinn. Also es gibt wenig Logiklücken. Und dann siehst du sowas wie The Walking Dead, weil an und für sich finde ich die Geschichte natürlich mega. Aber es wirkt halt so, als ob man sich nicht genügend Zeit dafür genommen hat und vor allem, als ob es also nicht jemanden gibt, der alles im Blick hat. Weißt du, so wie David Chase bei den Sopranos. Da sind ja auch unterschiedliche Directors und Storywriters und so, waren ja verschiedene Leute. Aber trotzdem hast du David Chase, der das Große und Ganze vor sich hat und auch wusste, wo er hin will mit der Serie. Und das fehlt mir so ein Stück weit bei The Walking Dead. Ich werde trotzdem die zweite Staffel jetzt auch noch anfangen, weil die Folgen sind relativ kurz und du kannst da auch mal so nebenbei was anderes machen. Es läuft halt so als Soundtapete manchmal.
Naja, ich kenn's.
Ja, also ich werde es trotzdem mal so ein bisschen weiterschauen und mal gucken, ob es mich, weißt du, nochmal catcht, dass ich es weiter als vielleicht die vierte Staffel gucke. Bin ich mal gespannt. Ansonsten habe ich dieses Wochenende noch Formel 1 gespielt wieder mal und kann dir jetzt sagen, also meine Bedenken, dass ich auf Stufe 70 zu unterfordert sei, die kann ich jetzt hier aus der Welt räumen, denn ich war jetzt in Vietnam und dieser Kurs hat mich fertig gemacht. Das war die absolute Hölle. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Also es war für mich kaum möglich, da mal länger als 3-4 Runden fehlerfrei am Stück zu fahren. Ich habe immer irgendwie einen Flügel mir abgerissen und so. Ich bin so ausgeflippt die ganze Zeit. Finde ich gut, dass jetzt die Familie anfängt, hier neben mir den
Sachen zu betätigen.
Ja. Geil. Also das habe ich auch noch gemacht. Und ansonsten hatte ich ein relativ entspanntes Wochenende, muss ich sagen. Ja. Weiß nicht, ob du noch irgendwas erlebt hast am Wochenende.
Ich verkaufe mein ganzes Star Wars Spielzeug jetzt und will anfangen, hier ein bisschen leer zu räumen. Aber sonst gibt's nichts Besonderes zu berichten, Neues. Bis auf, dass ich viel laufe.
Ja, ich werde auch bald wieder Fahrrad fahren. Das kann ich dir schon versprechen. Aktuell ist es echt ein Witterungsproblem für mich.
Also es ist sauglatt hier. Ich hab's jetzt zweimal Bein aufs Maul gehauen.
Also ihr schifft halt wie blöde seit 4-5 Tagen. Davor hat es die ganze Zeit geschneit, war auch glatt. kannst du halt komplett vergessen. Aber wenn ich das richtig im Wetterbericht erkannt habe, ist ein Ende in Sicht. Und dann werde ich auch wieder Rennradrunden absolvieren. Und ich kann dir sagen, heute habe ich damit angefangen, zumindest mal das Gewicht durch eine Diät zu reduzieren. Ich hoffe, ich halte sie durch.
Was für eine Diät?
Es ist eigentlich eine ganz einfache Diät. Und zwar verzichte ich halt komplett auf Zucker. Ich denke, das macht am meisten Sinn.
Aber also
ich esse normal.
Brot ist Zucker.
Was? Ich hab das gerade, weil hier dieser scheiß
Zucker neben mir. Isst du Brot?
Ich esse Brot, ja. Ich mache ja keine Dingsdiät. Wie heißt es?
Nein, das meine ich gar nicht, aber Brot
ist... Ja, ich weiß, wegen...
Okay.
Das verstehe ich schon, aber
Glukose im Körper umgewandelt.
Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich mir nicht abends nochmal 4 Päckchen Haribo reinpacke.
Ist ja auch völlig cool. So. Was funktioniert, funktioniert. Das ist, reicht mir.
Mein Ziel ist, weniger Energie zu mir zu nehmen, als mein Körper verbraucht.
Dann nehme ich ab. Gut, ich wünsche dir viel Glück, Mann, dabei. Und Sporteln und überhaupt.
Jawohl, jetzt ziehe ich wieder an den Rennrad-Strampelanzug. Bis dann, tschüss.
Bis dann. Tschüss.